Ja, wir hatten gedacht, dass es vielleicht interessant wäre, wenn ich euch meine Abschlussarbeit vorstellen werde. Dieses Thema ist vielleicht ein Thema, was man nicht so häufig im Gottesdienst vielleicht hört. Aber meine Abschlussarbeit wurde im Gebet vorbereitet, sie wurde im Gebet begleitet, sie entspringt aus dem Wort Gottes und ich hoffe, dass sie auch uns hilft, biblisch über dieses Thema nachzudenken. Was seht ihr? Zwei Hände, sehr gut. Wisst ihr, wem diese Hände gehören oder zu wem diese Hände gehören? Wie bitte? Gott und Mensch, ja. Diese Hände sind Teil des Freskos der Erschaffung Adams von Michelangelo Buonarroti in der Sixtinischen Kapelle in Rom. Es ist die berühmteste Episode der Sixtinischen Kapelle und eine der bekanntesten Ikonen der universellen Kunst. Und die Aufmerksamkeit dieses Freskos konzentriert sich auf die Geste der beiden Hände, der beiden Finger, die sich nahe kommen, ohne sich jemals zu berühren. Rechts die Hand Gottes, die mit einer autoritären Geste, mit dem Zeigefinger einen Impuls gibt und einen Befehl gibt. Rechts die Hand Adams ist wie von einer Energie bewegt, erwacht allmählich, aber es fällt ihr noch schwer aufrecht zu bleiben. Daher ist der Arm auf dem Knie, ruht der Arm auf dem Knie. Genau, Peter sagt, es ist andersrum gewesen. Ja, ich hatte das vorgehabt, genau. Die Figuren sind durch diesen leeren Raum getrennt, der für das gesamte Bild von großer Bedeutung ist. Dieser leere Raum zieht den Blick an, indem es die Hände isoliert und isoliert auch die Menschen und trennt auch ihre Realität. Und so hebt dieser leere Raum die Trennung zwischen dem Unendlichen und dem Unendlichen, zwischen Gott und dem Menschen hervor und unterstreicht Gottes über alles Seiende und Gottes Nähe hervor. Und ich fragte mich als Künstler und Christ, der an Jesus Christus als Herrn und Erlöser glaubt, ob es nach dem Wort Gottes erlaubt ist, Bilder zu verwenden, ja sogar Bilder, die Gott darstellen wollen, um die biblischen Wahrheiten mit einer visuellen Sprache zu erzählen und um diese Lücke zu füllen in unserem Verständnis, dass Gott über alles steht und doch gleichzeitig auch uns nahe ist und den Glauben an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Mensch geworden ist, in Jesus Christus in Bildern zu kommunizieren. Das war mein Ausgangspunkt meiner Abschlussarbeit und ich habe diesen Titel formuliert. Du sollst dir kein Bildnis machen, Ausrufezeichen oder Fragezeichen in der christlichen, zeitgenössischen Kunst. Wie aus dem Titel ersichtlich wird, musste ich von dem zweiten Gebot ausgehen, das im Exodus 20 die Verse 4 und 6 steht und auch in Deuteronomium in 5 die Verse 8 und 10. Denn wenn es um Bilder geht im christlichen Umfeld und nicht nur im christlichen Umfeld, wird das zweite Gebot als Hauptthema aufgeführt. Darum lesen wir mal das zweite Gebot zusammen. Dort steht, du sollst dir kein Bildnis machen, noch irgendein Gleichnis dessen, was oben im Himmel und was unten auf der Erde und was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich nicht vor ihnen niederbeugen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Ungerechtigkeit der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und an der vierten Generation derer, die mich hassen. Und der Güte erweist auf Tausende hin an denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Zuerst sah ich die Notwendigkeit, ein klares Verständnis des Begriffs Bild oder Bildnis zu haben, wie es im Alten Testament verstanden wurde. Welche Vorstellung hatte das Volk Gottes um dieses Wort herum und was verband es damit? Und nach einer Analyse des Begriffs Bild, Pesel, das sowohl im Buch Exodus als auch im Deuteronomium für das Verbot im zweiten Gebot verwendet wird, ist es angebracht, die Bedeutung von Bild im Alten Testament mit Kultbild zu beschreiben. Warum? Denn die Bedeutung des Wortes Bild, Pesel, befindet sich zu einem Teil in dem Bereich der Götzen, also Götterbilder, und zum anderen Teil im Bereich Bilder für den Gottesdienst. Da jedoch dieses Wort im Bereich für den Gottesdienst immer gebraucht wurde und sich nicht immer auf Götzen bezieht, können wir sagen, das Bild im Alten Testament von denen, die es hörten, als Kultbild, also ein Bild für den Gottesdienst, verstanden und wahrgenommen wurde. Das sehen wir bereits im Gebot selber, wo der Schwerpunkt des Verbots auf die Anbetung liegt. Du sollst dich vor ihnen nicht niederbeugen und ihnen nicht dienen, steht dort. Und auch Martin Luther sah es so und verstand das zweite Gebot als eine ethische Regel für den Gebrauch von Bildern. Luther stellte fest, dass das, was im zweiten Gebot verboten ist, nicht das Bild ist, sondern die Verehrung des Bildes. Nicht die Produktion von Bildern wird abgelehnt, sondern ihre Verehrung. Die Anbetung von Bildern ist verboten, nicht die Erschaffung von Bildern. Und das Umfeld, in dem das zweite Gebot an Israel gegeben wurde, unterstützt diese Aussage. Denn es war eine Zeit des Übergangs nach der Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten, um ein freies, heiliges und auserwähltes Volk für Gott zu werden. Und somit entstand das Bilderverbot aus der Notwendigkeit heraus, sich von den anderen Religionen zu unterscheiden und als Zeichen für die alleinige Verehrung von dem einzig wahren Gott. Denn Israel stand vor Veränderung und Gefahren. Veränderung durch die Verheißung Gottes, die in Erfüllung ging, als ein freies Volk im verheißenen Land zu leben, und Gefahren, diese Versprechungen nicht gerecht zu werden und durch den Götzendienst der anderen Völker manipuliert zu werden und so wieder in eine Sklaverei zurückzukehren, nämlich die der Götzen. Israel sollte davor bewahrt werden, Gott auf ein Bild zu reduzieren und ihn durch dieses Bild anzubeten. Das war meiner Meinung nach der Zweck des Gebots. Die Gefahr bestand nicht in erster Linie darin, sich ein Bild von Gott zu machen. Die Gefahr bestand vor allem darin, Gott in ein Bild zu reduzieren und dieses Bild, alles was außerhalb Gottes ist, anzubeten. Meiner Meinung nach bestand die unmittelbare Bedeutung des Verbots nicht darin, dem Volk Israel zu verbieten, Gott in konkreter Form darzustellen, auch wenn Gott nicht in einer visuellen Sprache ausgedrückt, erklärt und dargestellt werden kann, aber auch nicht in einer verbalen und schriftlichen Form, denn wir sind begrenzt. Die unmittelbare Bedeutung des zweiten Gebots konzentrierte sich meiner Meinung nach auf den Bereich des Gottesdienstes und verbietet jede Form der Darstellung von Gott, die versucht, als Vermittlung zwischen Gott und dem Menschen zu fungieren. Denn Gott ist derjenige, der entscheidet, wie er sich offenbart. Auf dem Berg Sinai kommunizierte Gott nicht durch eine Bildersprache, indem er sein Aussehen zeigt, wie er aussieht, sondern er kommunizierte durch die Sprache des Wortes mit seiner Stimme. Gott hinterließ kein Bild von sich selbst, sondern seinen Namen, die 10 Gebote, in Stein gemeißelt und die Worte des Gesetzes, die von Moses dann übermittelt wurden. Und Gott fährt in der Geschichte fort, durch die Worte der Propheten zu kommunizieren. Aber um in unsere Realität vom Raum, Zeit und Materie einzudringen, hat Gott seine verbale Kommunikation mit visuellen Formen begleitet, ergänzt und unterstützt. Gedenken wir zum Beispiel an die Leibröcke aus Fell mit Adam und Eva. Gott präsentiert sich dem Abraham und dem Jakob in Gestalt eines Menschen. Der brennende Dornbusch mit Mose, die Wolke und die Feuersäule mit dem Volk Gottes, die Gedenksteine, das Heiligtum, der Tempel in den Visionen von Hesekiel und Daniel und Johannes wird Gott in menschlichen Zügen beschrieben. Verwendung von symbolischer Bildsprache und so weiter und so weiter und so weiter. Gott hat immer sichtbare Zeichen gesetzt, damit der Mensch verstehen konnte, bis zu dem Höhepunkt, als das Wort Fleisch wurde und Gott sich offenbarte und eine Zeit lang in der Gestalt eines Menschen kommunizierte. Und an dieser Stelle habe ich mich gefragt, was haben eigentlich die Zeitgenossen Jesu gesehen? Sie sahen einen Mann wie alle anderen, er hatte keine Gestalt und keine Pracht und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir ihn begehrt hätten. Er wurde in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden. Diejenigen, die seinen Worten hörten und oder von ihm hörten und glaubten, konnten Vergebung und Heilung empfangen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Jesus Worte durch seine Wunder, seine visuellen Zeichen und sich als Mensch zu anderen Menschen in Beziehung zu setzen, verstärkt wurde. Und weiter fragte ich mich, was hat der Übeltäter am Kreuz gesehen? In der Figur des Gekreuzigten zeigt sich die göttliche Gegenwart in völliger Abwesenheit. Keine Spur von Gott in der Einsamkeit und im Leiden Jesu am Kreuz und in seinem Tod. Aber der Übeltäter sah in Jesus den Gekreuzigten, den Christus, den Auserwählten, den Gesalbten, glaubte und wurde gerettet. Das Kreuz, Gottes Versöhnung mit der Welt, geht über das Sichtbare hinaus, um die endzeitliche Hoffnung Raum zu geben. Das bedeutet, das Kreuz, die Hoffnung der Erlösung, ist für alle zu erreichen. Nicht nur diejenigen, für diejenigen, die da waren, die präsent waren, die es gesehen haben, sondern für alle, die es glauben oder glaubten, dass es geschehen wird. Denn nur durch den Heiligen Geist ist die Sichtbarkeit Gottes in Christus und in dem Gekreuzigten durch den Glauben sichtbar. Und diese Spannung im Evangelium zwischen Sehen und Glauben möchte ich anhand einer Schlüsselstelle deutlich machen, als Jesus den Thomas erscheint. Das lesen wir in den Versen 24, 28. Christus präsentiert sich mit einem realen Körper, den man sehen und den man berühren kann, der isst und der trinkt. Trotz alledem ist seine Anwesenheit nicht mehr wirklich in physischer Form, sondern eher in geistlicher Form, wie sein plötzliches Erscheinen trotz geschlossener Türen zeigt. In diesem Ereignis begegnet der Jünger Christus als einen auferstandenen Menschen. Aber es gibt keine Begegnung im Glauben. Thomas glaubt, weil er gesehen hat, wenn es darum geht, zu glauben, ohne zu sehen. Und so gibt Christus beim Übergang von Sehen und Glauben ein Zeichen. Und dieses Zeichen, ja dieses Bild, war mehr als nur ein Gedanke. Die Jünger konnten dieses Zeichen, den Körper, sehen und berühren. Thomas wurde eingeladen, den auferstandenen Herrn zu berühren und somit das Sichtbare, eine physische Materie zu berühren, um glauben zu können. Damit wird gezeigt, dass die Trennung zwischen dem Unendlichen und dem Endlichen, zwischen Gott und dem Menschen nur im Glauben überbrückt werden kann. Wir können Christus nur im Glauben annehmen. Aber diese Überbrückung kann auch von Bildern unterstützt werden. Obwohl es theologisch unmöglich ist, Sehen und Glauben in Einklang zu bringen, lassen sie sich doch nicht völlig voneinander trennen. Denn wenn der Unterschied zwischen dem Wort und dem Bild vergrößert wird, wird die Bibel kulturell ausgeschlossen. Das bedeutet, dass die Bibel nicht die Möglichkeit hat, den Menschen dort zu erreichen, wo er sich befindet, nämlich in seinem Menschsein, in seiner Menschlichkeit, mit seinen Sinnen, die limitiert sind. Wir sollten verstehen, dass das Bild in der Beziehung zwischen Mensch und Gott nur ein Instrument ist, um zu versuchen, Gott in menschlichen Konzepten zu verstehen und zu erklären. Wie das Wort selber. Das Wort versucht auch in seiner begrenzten Form, Gott in irgendeiner Form zu erklären, zu präsentieren. Das Bild ist nur ein Hilfsmittel im Verhältnis zum Unsichtbaren, zum Spirituellen. Das Bild ist eine der verschiedenen Sprachen und Formen, mit denen sich das Evangelium in der Welt verbreitet hat. Und bei diesen Bildern geht es nicht einfach um jene Bilder, die die Realität zeigen, sondern es geht um jene Bilder, die sich auf das Metaphysische, also das, was hinter der Realität steckt, was hinter dem Sichtbaren sich befindet. Bilder, die sich mehr auf die Bedeutung beziehen und nicht das, was dargestellt wird. Und diese Bedeutung, die im Bild steckt, muss interpretiert werden. Denn ohne Interpretation, ohne eine Erklärung, gibt es keinen Sinn. Ich verstehe das Bild nicht, was es bedeutet, was es mir sagen möchte, wenn es mir nicht erklärt wird. Und nur der Heilige Geist macht die unsichtbare Bedeutung, die sich hinter der Sichtbarkeit des Bildes verbirgt, sichtbar und verständlich. Genau wie bei dem Wort Gottes. Ohne die Hilfe des Heiligen Geistes verstehe ich die Wahrheit im Wort Gottes nicht. Sie erreicht mich nicht in meinem Herzen. Und so können wir sagen, um Gott zu erfahren, zu verstehen und mit ihm in eine Beziehung zu treten, ist das Sehen ein wichtiges Instrument, das Gott immer benutzt hat. Aber mit Sehen, was hier gemeint ist, ist etwas anderes, als das wir normalerweise mit Sehen verbinden. Es ist kein informatives oder ein neugieriges Sehen, das Gott sehen möchte, wie er aussieht, sondern eher ein beziehungsorientiertes Sehen. Meine persönliche Erfahrung in der Begegnung mit Gott und wie Gott in Beziehung mit dem Menschen tritt. Das Bild ist der Versuch, meine persönliche Erfahrung mit Gott zu beschreiben. Mit anderen Worten, das Bild ist eine menschliche Übersetzung der Erfahrung von Gottes Nähe und Intimität. Wie ich als Mensch mit meinen Sinnen, die limitiert sind, Gott wahrnehme und wie ich mich mit ihm in Beziehung setze. Das ist mit Sehen gemeint. Und das Bild kann mir dazu behilflich sein in diesem Austausch, in diesem Gespräch mit Gott. Denn ich drücke meine persönliche Erfahrung mit Gott in einer künstlerischen Form aus, das mir hilft, Gott besser zu verstehen. Und vielleicht auch anderen dazu behilflich sein kann, Gott besser zu verstehen. Also was ist christliche zeitgenössische Kunst? Die christliche Gegenwartskunst hat an sich nichts Besonderes. Ja, ich behaupte persönlich, es gibt keine christliche Kunst im eigentlichen Sinne. Christliche zeitgenössische Kunst sollte die Beziehung zu Gott und meine Gedanken über Gott beschreiben und die Gnade Gottes verdeutlichen. Die Kunst, die sich biblischer oder christlicher Themen bedient, ist nicht automatisch christlich. Das christliche Element, das in der Kunst vorhanden ist, liegt nicht im Thema, also in das, was gezeigt wird, sondern wie ich mich mit der christlichen Wahrheit auseinandersetze. Es ist die Weisheit und die Sensibilität, mit der man sich der Wirklichkeit und auch der spirituellen Wirklichkeit nähert. Es sollte eine Kunst sein, die die Gnade und die Liebe Gottes sichtbar machen sollte, also die Hoffnung des Kreuzes, die das Böse und die Sünde neutralisiert. Es bedeutet aber nicht unbedingt, dass ich ein Kreuz darstellen muss, sondern dass man eine visuelle Sprache verwenden sollte, die die theologische Bedeutung des Kreuzes übersetzt. Das heißt, ein Bild, das die Überwindung der Verdammnis hin zur Vergebung durch die Gnade und Liebe Gottes darstellt und vermittelt. Also was das Bilderverbot in der zeitgenössischen Kunst betrifft, so kann ich zusammenfassend sagen, dass das Bild ganz offensichtlich nicht göttlicher Natur ist, sondern vom Menschen geschaffen wird. Das Bild kann niemals für sich beanspruchen, Gott in irgendeiner Weise darzustellen und ihn zu offenbaren, aber das Bild kann die Erfahrung des Menschen mit Gott ausdrücken. Das Bild kann niemals mit dem Wort Gottes gleichgesetzt werden, aber das Bild kann ein Wort mit einer visuellen Sprache über Gott sein. Auf dieser Grundlage ist eine positive Nutzung des Bildes im theologischen Sinne möglich. Schlussfolgernd kann ich sagen, das zweite Gebot verbietet meiner Meinung nach das Bild nicht. Im Gegenteil, es schützt das Bild davor, zum Götzen zu werden und lässt zu, dass das Bild ein sichtbares Evangelium werden kann. Aber auf der anderen Seite bedeutet es, mit der Schaffung eines Gottesbildes den allmächtigen, allgegenwärtigen, allwissenden, ewigen Gott, der Geist ist, mit einer Darstellung zu reduzieren, die meiner Vorstellung entspringt. Und diese begrenzte Vorstellung von Gott würde auch Raum geben, anderen, euch, in eurer Gottesvorstellung zu beeinflussen. Und außerdem besitzt ein Gottesbild immer die Gefahr in sich, zum Götzen zu werden. Deshalb bin ich an dieser Stelle für mich als Christ und Künstler zu der Schlussfolgerung gekommen, dass ich persönlich bevorzuge, ein figürliches Bild der drei Personen, der Dreifaltigkeit nicht zu machen. Um nicht die Versuchung zu provozieren und anzuregen, dass das Bild missbraucht wird und falsch verwendet werden könnte. Es sei denn unter Umständen, in denen ein Gebrauch unvermeidlich und notwendig erscheint, wenn ich keine andere Möglichkeit mehr habe, mich auszudrücken. Aber ich wiederhole, ich sehe in dem Bild den großen positiven theologischen Wert für den Glauben und die Hilfe, die es leisten kann bei der Überbrückung der Trennung zwischen dem Unendlichen und dem Endlichen. Das Bild kann in unserer Begrenztheit zum Verständnis Gottes beitragen. Es kann uns helfen, mit unseren limitierten Sinnen das über alles Seiende, vielen Dank, Dankeschön, ich trinke direkt einen Schluck. Es kann uns dazu helfen, mit unseren limitierten Sinnen das über alles Seiende und gleichzeitig seine absolute Nähe zu erfassen und besser zu verstehen. Wie es mit Thomas geschah. Ne? Der Herr gibt mit seinem sichtbaren, auferstandenen Körper Thomas die Möglichkeit, diese Trennung zwischen Geist und Materie, zwischen unendlich und endlich, zunächst mit den Sinnen zu überwinden und dann sein Glaubensbekenntnis verkündigen zu können. Mein Herr und mein Gott, wie es in Johannes 20, 28 steht. Und ich mache ein Beispiel, um dieses Konzept in der zeitgenössischen Kunst zu übertragen. Lucio Fontana, ein Argentinier, ein Künstler, der aber in Italien berühmt wurde, versuchte mit einem Schnitt in der Leinwand, die Leinwand zu durchdringen, also die Materie zu durchbrechen und so die Grenzen der Malerei zu überwinden. Und ich benutze sein Bild, das uns helfen kann, den Abstand zwischen dem Unendlichen und dem Endlichen, zwischen dem Unsichtbaren und dem Sichtbaren zu überbrücken. Die eingeschnittene Leinwand ermöglicht eine Öffnung zu einem anderen Ort, zu einer anderen Dimension, jenseits der durch die Flächigkeit, ja die Zweidimensionalität des Bildes an sich, gegebenen Grenzen. Und die Flächigkeit des Gemäldes, des Bildes, symbolisiert unseren Verstand und unsere Sinne, die sich in einem begrenzten Raum und in einer begrenzten Zeit bewegen, im Hier und Jetzt. Ich bin hier, ich kann nicht da sein gleichzeitig. Und diese unsere Sinne versuchen, das Unendliche zu erfassen, von dem wir ein Teil sind. Wir sind Teil dieser Unendlichkeit, aber wir begreifen die Unendlichkeit nicht wirklich. Und der Schnitt symbolisiert diese Unendlichkeit, die über unsere wahrnehmbare Dimension hinausgeht. Und so kann mir ein Bild helfen, etwas von Gott und meine persönliche Beziehung zu ihm zu erfahren und auszudrücken. Aber es scheint, dass wir Christen Angst davor haben, uns kreativ auszudrücken, weil wir vielleicht der Meinung sind, dass die Kunst den Menschen verherrlicht und nicht Gott. Aber ich persönlich bin überzeugt, dass wir diesen falschen Verständnis korrigieren sollten, das uns daran hindert, kreativ zu sein. Denn Gott ist schöpferisch und ist leer. Ah. Denn Gott ist schöpferisch und kreativ und hat jedem von uns die Kreativität gegeben, um sie biblisch in den Dienst des Meisters einzusetzen. Kreativität ist die Fähigkeit, etwas zu erschaffen, was neu oder originell und dabei nützlich oder brauchbar ist. Das Wort Kreativität bezeichnet im allgemeinen Sprachgebrauch vor allem die Eigenschaft eines Menschen, schöpferisch oder gestalterisch tätig zu sein. Falsch ist die verbreitete Vorstellung, dass Kreativität nur mit den Tätigkeiten aus den Bereichen der Kunst verbunden ist. Darum jetzt einige praktische Beispiele und Anregungen, die uns dazu helfen, zu verstehen, was Kreativität für jeden Einzelnen von uns vielleicht bedeuten könnte, bevor wir dann zum Abschluss kommen. Bist du talentiert in der bildenden Kunst, also kannst du zeichnen, malen, machst du gerne Skulpturen, also mache doch eine Ausstellung bei dir zu Hause. Lad einige Freunde und einige Geschwister ein und unterhaltet euch gemeinsam über diese Werke, die dein Leben mit Gott wiedergeben und biblische Wahrheiten aufnehmen und vom Heiligen Geist inspiriert sind. Und so kann der Heilige Geist an deinen Bekannten wirken. Oder poste deine Kunstwerke auf Instagram mit einem kurzen Kommentar. Oder macht eine Ausstellung hier in der Gemeinde und ladet mit schön gemachten Einladungen die Menschen hier in der Umgebung ein, so wie er es bereits zu den Festen macht. Mit einem kleinen Aperitif, einem Snack oder was zu trinken. Oder ihr macht hier eine Fotoausstellung, wo alle, die mitmachen möchten, groß und klein, eingeladen sind, mit einem Foto oder mit zwei, mit einem Thema, das ihr auswählt, beizutragen. So werden Nachbarn und Freunde mit einbezogen. Oder Handwerkskunst. Ich weiß, dass unsere Geschwister Bastelabende gemacht haben. Eine wunderschöne Möglichkeit, mit Menschen Zeit zu verbringen. Oder ihr Musiker. Wenn ihr Freunde, Bekannte habt, die auch Musik machen, ladet sie ein hier. Macht zusammen Musik, macht ein Konzert hier oder komponiert qualitative Musik und veröffentlicht sie in den Social Medias. Oder es gefällt dir zu schreiben oder Poesien zu kreieren oder du machst Kurzfilme. Mit den ganzen Programmen und Apps, die wir jetzt zur Verfügung haben, kostet das nicht mehr, haben wir die Möglichkeit. Lasst uns den Mut haben und den Raum geben, kreativ zu sein, um Gott zu erheben und um den Menschen in der Welt auch mit dieser Sprache, mit dem Evangelium zu erreichen. Oder wir können Kinoabende machen, hier in den wunderschönen Räumlichkeiten, die der Herr uns geschenkt hat. und Nachbarn und Freunde einladen mit Popcorn und danach eine Pizza bestellen und über den Film diskutieren. Es muss kein christlicher Film sein. Ein Film hebt auf eine oder andere Weise immer die existenziellen Fragen auf. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Der Sinn des Lebens. Und das Evangelium kann durchdringen. Das Gleiche geht mit Buchlesungen, christliche oder nicht christliche Literatur. Auch die wunderschöne Dekoration, die wir hier haben und die Sauberkeit und die Ordnung hier, das sind alles kreative Akte, mit denen sich die Menschen hier wohlfühlen und sich eingeladen fühlen. In den Predigten und Lehren können und sollten wir kreativ sein, um die Wahrheit zu vermitteln. Die Wahrheit verändert sich nie, aber wir können sie in immer einer neuen, frischen und neuen Form präsentieren. Und hier können wir von den Kinderstundenleitern sehr viel lernen, die auf eine kreative Weise den Kindern das Wort Gottes vermitteln. Denn wie ich bereits erwähnt habe, kreativ sein bedeutet nämlich nicht nur künstlerisch tätig zu sein, sondern vor allem originell und konkret. Auch in den Alltagsgesprächen, im Gebet Gott bitten, wie und was soll ich sagen, um den Menschen versuchen, dort zu erreichen, wo er sich befindet, wie es Jesus gemacht hat. Jesus war kreativ. Die alltägliche Kreativität ist die Kreativität, die sich bei den meisten Menschen beobachten lässt, in allen Bereichen, wie zum Beispiel das Umgestalten eines Gartens oder das Improvisieren beim Bauen und Kochen. Kannst du gut kochen, backen, nähen, stricken, bist du handwerklich begabt? Also können wir Menschen einladen, die die gleichen Ambitionen haben und in der Zeit, mit der sie mit uns verbringen, werden sie früher oder später das Evangelium in uns sehen und von uns hören. Wir können Volleyballturniere machen oder mit unseren Freunden Fußball spielen, Videoabende, Turniere mit Videospielen, ein Trödelmarkt hier machen. Das Bibelstudium in der Woche können wir anstatt zu Hause stattfinden lassen, in einem Café oder in einem Park. Und so verbinden wir Bibelstudium, gemeinsame Zeit und Evangelisation. Das sind alles kreative Akte. Das sind alles Dinge, wie wir sehen, die nicht viel kosten und auch nicht unbedingt zusätzlich Zeit in Anspruch nehmen. Denn wir verbinden Ereignisse, die bereits vorhanden sind. Und die Menschen um uns herum können sehen, dass wir Christen auch ganz normale Menschen sind, die lachen, feiern und das Schöne von Gott Gegebene genießen. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, kreativ zu sein, in allen Bereichen unseres Lebens, um die Liebe zu demonstrieren, um Gott zu verherrlichen und zur Verkündigung des Evangeliums beizutragen. Meine Abschlussarbeit hat sich im Umfeld der Kunst konzentriert, weil ich als Künstler und Christ die Notwendigkeit sehe, auch dieses Territorium, das Gott fast völlig ausgeschlossen hat, mit dem Evangelium zu erreichen. Aber wie wir gesehen haben, bedeutet das nicht, dass wir nicht alle kreativ sein können und sollen in den Bereichen und Fähigkeiten, die der Herr uns gibt. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Maßstäbe für die Kreativität und für die Kunst sich nicht von den Maßstäben für die anderen Bereiche unseres Lebens unterscheidet. Die Kreativität und die Kunst, die zum menschlichen Leben gehört, wie alle anderen Dinge auch, wird als menschliche Bemühung von Gott beurteilt werden. Deshalb wird der Mensch, wenn er von Gott stehen wird, auch für diesen Bereich Rechenschaft ablegen müssen. Die Kreativität und die Kunst in der Bibel, das heißt auch in unserer Geschichte, hat eine wichtige Rolle und wird auch in der Zukunft, in der Ewigkeit eine haben. Und es liegt an uns, ob sie auch jetzt im Hier und Jetzt in der Gegenwart eine wichtige Rolle erhält. Wenn wir nicht sie benutzen, wird der Feind diese Sprache, dieses Instrument benutzen. Und leider, durch unsere Schuld, muss ich sagen, hat er bereits am Boden gewonnen und den größten Teil dieses Territoriums eingenommen. Ich persönlich bin ermutigt und ich fühle mich als Christ befähigt und verantwortlich, mein Talent, die Gabe der Kreativität, die ich von Gott erhalten habe, für Gott einzusetzen. Denn wenn wir Christen in dieser Sprache schweigen, wird die Wahrheit in diesem Bereich durch die Lüge verdrängt. Mit einem weisen Gebrauch können Kreativität, Bilder und Kunst nicht nur das Schöne, sondern auch die Wahrheit zeigen. Was haben wir am Anfang gemacht? Wir interpretierten ein Bild, das uns einen biblischen Inhalt mit einer visuellen Sprache vermittelt hat, nicht wahr? Und ich möchte mit einer weiteren Interpretation eines Werkes abschließen. Kennt ihr die Pietà von Michelangelo im Petersdom in Rom? Pietà bedeutet Gnade. Seht ihr den leblosen Körper Jesu, der schwer im Schoß seiner Mutter Maria liegt? die ihn für 9 Monate in ihrem Körper hatte, ihn unter Schmerzen auf die Welt brachte und ihn mit Liebe aufzog? Seht ihr den zärtlichen und leidenden Blick Marias für ihren toten Sohn? Viele von euch haben Kinder. Wir alle sind Söhne, wir alle sind Kinder von unseren Eltern. Aber gleichzeitig strahlt sie einen tiefen Frieden aus, der aus einem starken Glauben kommt, den Willen Gottes zum Wohle der Menschheit vollständig zu akzeptieren, um meinetwillen und um deinetwillen. Und dieses Bild, ja, diese Skulptur, ja, dieses in Marmor gemeißelte Evangelium hilft mir, die unermessliche Liebe Gottes besser zu verstehen. Und diese Aussagekraft, diese tiefe Bedeutung sollte in der zeitgenössischen christlichen Kunst vermittelt werden, um Gott zu verherrlichen und um das Evangelium zu verkündigen. Dankeschön. Ich schließe mit einem Gebet ab und wünsche euch allen einen gesegneten Sonntag, eine gesegnete Woche. Ja, Vater im Himmel, wir haben gehört, wir wollen dich loben, wir haben allen Grund, dich zu loben. Du hast uns erschaffen nach deinem Bilde, du hast uns gerettet. Danke, Herr Jesus Christus, dass du auf diese Welt gekommen bist und dass du alles auf dich genommen hast. Und wie wir sehen, wir wollen alles für dich geben, wir wollen unser Leben dir hingeben und dass die Menschen dich kennenlernen können. Du gibst uns, jeden Einzelnen von uns, Fähigkeiten, verschiedene Fähigkeiten, helfe uns, sie einzusetzen, um das Evangelium zu verkündigen, um das Evangelium preiszugeben und dass die Menschen das darin sehen können. Dass wir Gemeinschaft haben können, auch mit Menschen, und dass sie sehen, dass wir Menschen, ganz normale Menschen sind, aber dass in uns etwas anderes ist, das nicht von uns kommt, denn das bist du, Herr Jesus Christus. Wir wollen wirklich diese Liebe weitergeben und demonstrieren, denn das ist das, worum es ankommt im Evangelium. Deine Liebe, die du hast zu deinen Geschöpfen. Wir danken dir und wir bitten dich für deinen Segen, für diesen Tag, für diese Woche und helfe uns wirklich zu verstehen, was dein Wille ist für unser Leben, Herr. Dass wir die Menschen um uns herum vor Augen haben und dass sie uns wichtig sind und dass wir wirklich diese Liebe, die wir von dir erhalten, ihnen weitergeben, um dir die Ehre zu geben, Herr Jesus Christus. Amen.